Heiliger Geist, bitte führe uns. Heiliger Geist, führe uns und zeige uns das Herz des Vaters. Das ist eine schöne Überleitung jetzt für diese Predigt und es ist mein Gebet. Ich spüre so eine Machtlosigkeit in mir. Ich möchte euch so viel geben und schenken, aber ich kann das nicht. Das kann nur der Heilige Geist tun. Und ich bitte und wünsche, dass er das tut. Unser Thema heute: Jesus und die Pharisäer. Jesus und die Pharisäer. Jetzt haben sich vielleicht manche gefragt, Pharisäer, wer sind die überhaupt? Manche haben vielleicht dieses Wort Pharisäer noch gar nie gehört. Haben vielleicht gedacht, Pharisäer, das hat vielleicht irgendwas mit Pfarrer zu tun. Pharisäer, redet der über sich oder um was geht's da? Wer sind denn eigentlich die Pharisäer? Ich war letztes Jahr in Cuxhaven im Urlaub, den haben wir geschenkt bekommen, das war super. Und da habe ich ein Getränk kennengelernt, das heißt Pharisäer. Kennt ihr das? Gell, kennt ihr? Das ist Kaffee mit Rum und Sahne. Ich weiß gar nicht, warum das Pharisäer heißt. Wenn man den Rum nicht sieht, naja, das wird es natürlich sein. Also das ist so eine ganz hinterlistige Sache. Da kann man dann zu seiner Frau sagen, du, ich gehe jetzt mal einen Kaffee trinken mit meinem Kumpel. Und dann trinkt man 3-4 Kaffees. Und es zeigt dann sonderbare Wirkungen. Also Pharisäer ist kein Getränk, zumindest jetzt hier nicht in diesem Zusammenhang. Schauen wir es uns historisch an, historisch betrachtet, also von der Geschichte her betrachtet, sind die Pharisäer eine jüdisch-religiöse Bewegung von frommen Männern. Also wenn man es jetzt mal geschichtlich betrachtet, könnte man sagen, das was die Freikirchler unter den Christen sind, das sind die Pharisäer unter den Juden. Also die Freikirchler sind die, die es besonders ernst meinen, die es ganz richtig machen wollen, die aber auch schon das Gefühl haben, sie machen es auch ein bisschen richtiger als die anderen und auch ein bisschen besser und ein bisschen ernster und ein bisschen also Gott wohlgefälliger. Ganz ähnlich war es mit den Pharisäern. Also die waren schon entschlossen, Gott wirklich zu dienen. Das waren die ganz Frommen unter den Juden. Und zu der Zeit war das natürlich eine rein männlich dominierte Bewegung. Das ist die historische Sicht auf die Pharisäer. Wir kennen die Pharisäer allerdings ja weniger aus den Geschichtsbüchern, da gibt es auch ein paar Dinge, da kann man auch was nachlesen. Historisch kann man dieses Phänomen der Pharisäer auch erforschen. Aber wir kennen sie ja vor allem aus der Bibel und speziell aus dem Neuen Testament, also aus den Berichten über Jesus und über die erste Gemeinde. Und da kann man sagen, haben die Pharisäer eine ganz schlechte Rolle. Also das war ja jetzt der Einstieg, hat ja das ein bisschen zum Ausdruck gebracht, diese ganzen Negativ-Emotionen. Das ist übrigens hier nicht unseren Style, dass man hier so negativ, wir haben keine Probleme übrigens, wir haben nur Herausforderungen. Wir versuchen immer positiv zu sein. Bei dem Thema gelingt es jetzt hier nicht so ganz. Also die Pharisäer, die tauchen da auf im Neuen Testament. Und das ist eine äußerst gesetzliche Gruppe von Männern. Die Pharisäer sind die Gegner von Jesus. Das sind sozusagen die Hauptfeinde von Jesus, wenn man das so will. Und das ist schon eine ganz erstaunliche Sache. Also wenn man so will, sind das die Antagonisten des Neuen Testaments. Jesus ist der Protagonist. Also man kann sagen, wenn Jesus Batman ist, dann sind die Pharisäer Robin. Das sind so die Gegenspieler von Jesus im Neuen Testament. Die haben es auf den abgesehen. Das sind die Feinde. Und die Bibel und das Neue Testament lässt wenig Gutes an den Pharisäern. Das ist sehr erstaunlich, dass ausgerechnet die fromm sind und die es ganz ernst meinen und die wirklich Gott dienen wollen und die wirklich bereit sind, für ihren Glauben Opfer zu bringen, dass ausgerechnet die ärgsten Feinde von Jesus sind. Das heißt also, es gibt da eine Art von Frömmigkeit, die es zwar richtig meint, aber falsch macht. Und deshalb ist das Neue Testament voll von Geschichten und Berichten über die Pharisäer. Jetzt, was machen wir heute mit den Pharisäern? Mir fällt auf beim Bibellesen, jetzt bleibe ich mal bei mir, dass die Pharisäer immer die anderen sind. Also ich lese selten die Bibel und denke, oh, ich bin wie die Pharisäer. Ich identifiziere mich immer mit den Jüngern von Jesus. Vielleicht manchmal sogar mit Jesus selber. Aber doch niemals mit den Pharisäern. Die Pharisäer, das sind immer die anderen. Ich habe noch nie, doch ich kenne eine Person, die von sich sagt, ja, ich bin ein Pharisäer. Aber ich weiß nicht, ob das, wenn man das sagt, ist man schon wahrscheinlich gar kein Pharisäer mehr. Auffallend ist immer die anderen. Allerdings ist ja die Schrift nicht dazu geschrieben, die Bibel ist nicht dafür da, dass wir die lesen, um andere zu beurteilen. Wer das tut, der zieht völlig am Ziel vorbei. Also im Timotheusbrief 3,16, Thomas hat sich auf den Arm gebrannt, da steht ja, dass die Bibel dazu da ist, die Schrift ist dazu da, uns zu erziehen, uns zu ermahnen, uns zu korrigieren, uns zu formen, damit wir verwandelt werden. Und genau so sollen wir die Bibel lesen. Also wenn wir etwas über die Pharisäer in der Bibel lesen, dann ist es unzulässig, darüber was über andere zu lesen. Aber es ist höchst zulässig, etwas für sich selber zu lesen. Das heißt, beim Thema Pharisäer wäre eigentlich der richtige oder ist der richtige Zugangsweg, den eigenen Pharisäer zu entlarven. Und ich kann von mir sagen, in meinem inneren Team, das kennt man in der Psychologie, das innere Team, da gibt es so verschiedene Player, die da an meinem Tisch sitzen. Und eine Person, die an meinem Tisch im inneren Team sitzt, ist der Pharisäer. Der begegnet mir immer wieder. Ein Beispiel, ich habe es heute Morgen schon mit meiner Frau davon gehabt. Meine Frau und ich, wir leben ja eher, sagen wir mal, mittelalterlich von unserer Lebensweise. Also 5 Kinder, die Frau zu Hause baut da die ganzen Pflanzen, sorgt für die Ernährung sozusagen. Also wir leben ja jetzt nicht gerade so zeitgemäß. Und in unserem Dorf leben noch viele andere Leute auch so. Und da geht es mir dann so, wenn ich dann heimfahre nach dem Gottesdienst, da kommt es vor und dann fahre ich da in unser Dorf und dann sehe ich da eine Frau, die da ihre Wäsche aufhängt. Am Sonntag hängt die Frau ihre Wäsche auf, sodass es jeder sehen kann. Und es stört mich. Ich denke, hallo, wo leben wir? Wir leben im Jahr 2017, da kann jeder tun und lassen, was er will. Aber irgendwie stört mich das. Ich denke, es ist doch der Ruhetag, wir sind doch auf dem Dorf, da hat man doch nur ein bisschen so ein Gefühl, so ein bisschen Restchristentum gibt es doch noch, da kann man doch nicht einfach seine Wäsche aufhängen. Wisst ihr, was ich denke? Haben die eigentlich keinen Trockner? Die kannst du doch auch in den Trockner schmeißen. Dann sieht es nämlich keiner. So machen es wir, morgen geht die Schule los. Also, so viel zum Thema. Das ist der Pharisäer in mir. Und das ist eine Art Frömmigkeit, die ist pharisäisch. Für diese Art von Frömmigkeit, da hat Jesus nicht viel übrig. Muss man gerade so sagen. Also, ich habe euch die Pharisäer vorgestellt. Und diese Pharisäer, die sind im Konflikt mit Jesus. Und das geht sehr früh los. Ganz schnell geht es los. Da gibt es Ärger, da gibt es Stress. In allen 4 Berichten über Jesus, in allen 4 Evangelien. Wir gehen heute in das Johannesevangelium, Kapitel 5. Das ist so der reguläre Bibeltext heute, der Predigttext vom Kirchenjahr. Also ich habe mir das nicht aus, ich habe geschaut, was ist heute der offizielle Predigttext und dann habe ich gedacht, das ist ja ganz eklig, das mache ich. Und deshalb, also ich wollte jetzt niemand Bestimmtes irgendwas sagen, sondern ich habe den Anspruch ist, man kann über jeden Text der Bibel eine Predigt halten und wenn es mich ärgert, dann umso mehr. Und dann lasse ich mich auch drauf ein. Deshalb ist diese Predigt jetzt dabei rausgekommen. Also, wir sind im Johannes-Evangelium, also der Lebensbericht des Johannes, Kapitel 5. Und der Auslöser für den Streit der Pharisäer und Jesus ist eine Heilung am Sabbat, also an diesem Ruhetag, da haben wir es ja wieder. Also da hängt keiner Wäsche auf, sondern Jesus heilt da einen Mann, am Teich Bethesda, so heißt dieser Teich, der ist 38 Jahre lang, ist dieser Mann krank. Liegt da auf seiner Matte in diesem Teich und erwarten die immer, bis ein Engel kommt, das Wasser berührt und dann versuchen die da reinzukommen und dann wird da manchmal einer geheilt. Und dann kommt Jesus daher und von all den Kranken sucht er sich diesen einen aus und fragt, willst du geheilt werden? Ja, ja, und er heilt ihn, dummerweise im Sabbat. Und jetzt ist dieser Mann nach 38 Jahren geheilt. 38 Jahre, das ist eine lange Zeit. Das ist sehr lange. Ich bin 39, also ich weiß, wie lang 38 ist in etwa. Bei Helmut Kohl, der jetzt gestorben ist, spricht man vom ewigen Kanzler, der war keine 38 Jahre Kanzler. 38 Jahre lang krank, 38 Jahre lang gelähmt. Unglaublich lang. Ein unglaubliches Martyrium hat dieser Mann durchgestanden. Und jetzt wird er von Jesus geheilt. Nach 38 Jahren, stellt euch das mal vor, was für eine Freude. Vermutlich war es erstmal ein Schock, der war erstmal völlig fertig. Aber nachher nimmt er da seine Matte oder seine Isomatte oder was er da halt hat und turnt da vor Freude an diesem Teich rum. Und das regt die Pharisäer auf, das ärgert die. Also die freuen sich nicht. dass der geheilt ist, sondern die beginnen, Jesus zu verfolgen. Unglaublich. Hier unser Predigttext, also der erste Teil, ich habe noch viel für euch, keine Sorge. Der Geheilte, also dieser Mann, der da nach 38 Jahren geheilt ist, rumhüpft mit seiner Matte und die Pharisäer, die ganz Frommen sind natürlich auch da, bekommen das mit, wollen wissen, wer hat dich geheilt, wie geht es überhaupt? Und der Geheilte ging fort und berichtete den führenden Männern, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Hier die führenden Männer. Wörtlich steht hier bei Johannes die Juden. Johannes kennt den Begriff der Pharisäer nicht so richtig. Der spricht immer von den Juden. Aber damit sind ja nicht alle Juden gemeint. Der Mann war ja auch ein Jude, Jesus war ja auch ein Jude, die Jünger waren ja auch ein Jude, sondern damit ist diese Art Männer gemeint. Führende Männer, Schriftgelehrte, Sadduzäer und auch die Pharisäer. Deshalb habe ich mir erlaubt, jetzt hier bei den Pharisäern zu bleiben. Diese Art Männer ist mit Juden bei Johannes gemeint. Und ihr lest es nachher im ganzen Johannes-Evangelium. Also, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Das kommt raus. Jesus war es, der ihn gesund gemacht hatte. Da begannen sie, Jesus zu verfolgen, weil er an einem Sabbat geheilt hatte. Also das Thema ist nicht die Heilung. Mit der Heilung haben die kein Problem, die Pharisäer. Das Thema ist technisch. Das ist der falsche Tag, der falsche Zeitpunkt für die Heilung. Und das geht natürlich gar nicht an einem Sabbat. Hier das vierte Gebot von den 10 Geboten, die der Mose dem Volk gegeben hat, ist, dass wir den Sabbat heiligen sollen. 6 Tage sollst du ruhen und 6 Tage sollst du arbeiten. Entschuldigung. Jetzt bin ich mal von mir ausgegangen. Sorry, man darf nicht von sich auf andere schließen. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag, ich bringe es gar nicht genau zusammen, ist der, wer weiß es? Der Tag, der Sabbat, der Ruhetag, also sollst du halt ruhen. Ich habe es nur extra durchgelesen, jetzt voll versagt. Naja, also 6 Tage arbeiten, alle Werke tun und dann am 7. Tage nicht arbeiten, sondern ruhen, weil es der Tag des Herrn ist. Gott hat, als er die Erde gemacht hat, am 7. Tag auch geruht. Und das gilt übrigens für alle. Das gilt für Männer, Frauen, Sklaven, Knechte, Mitarbeiter, Fremdlinge und sogar für die Tiere. Also die Tiere sind in diesem Gebot explizit erwähnt. Wir Deutschen bilden uns ja manchmal ein, wir wären da so ganz tolle Tierschützer und wären da so fortschrittlich. Das steht schon in der Bibel, da sind schon die ersten Tierschutzgesetze. Am Sabbat dürfen nicht mal Tiere arbeiten. Also das war eine ganz klare Gesetzgebung. Und jetzt geht Jesus her und heilt am Sabbat. Und für die Pharisäer ist klar, das geht nicht. Der arbeitet ja. Das kann gar nicht sein. Und dieses technische Problem, das führt dazu, dass die gar keine Freude über das Wunder haben. Die können sich gar nicht mehr drüber freuen. Mensch, da wird einer geheilt nach 38 Jahren. Da passiert sowas Großes. Und die laufen mit so einem Gesicht durch die Gegend und werden wütend und aggressiv und beginnen, Jesus zu verfolgen. Also, was man da sagen kann über diese Pharisäer ist, sie haben eine klare Vorstellung über Gott, wer Gott ist und wie Gott handelt und vor allem, wie Gott zu handeln hat. Und wenn Gott Gott ist, dann kann er ja nicht gegen seine eigenen Gebote, das kann ja alles gar nicht sein. Also das kann alles gar nicht sein. Das macht die wild. Und deshalb beginnen sie, Jesus zu verfolgen. Die Freude bleibt auf der Strecke. Und das hat mich getroffen. Gedacht, ja, vielleicht, wenn die Freude auf der Strecke bleibt und wenn es nur noch um das Wie geht, ist das jetzt richtig oder falsch, dann schleicht sich da was Pharisäisches ein. Ganz offen gesagt, ich sage es auch ganz offen, wir hatten jetzt hier eine Taufdebatte in unserer Gemeinde, über 10 Jahre haben wir die jetzt, glaube ich, geführt. Wie sieht denn die richtige Taufe aus? Glaubenstaufe und Taufe und Gemeindemitgliedschaft, intensive Debatten. Und es ist wichtig, dass man diese Debatten führt. Mir ist nur manchmal ein bisschen die Freude abhanden gekommen am Ende, vor lauter Diskutieren. Und ich denke, das ist der falsche Weg denn. Das Wunder passiert auch heute noch, dass Menschen sich für Jesus entscheiden und sich taufen lassen wollen. Das ist jedes Jahr aufs Neue ein Wunder. Und darüber will ich mich freuen und diese Freude will ich mir nicht mit irgendwelchen richtig und falsch Debatten nehmen lassen. Das Wunder war hier die Heilung. Bei uns ist das Wunder die Taufe. Nächste Woche haben wir mindestens 3 Taufen. So viel darf ich schon verraten im Bodensee. Hey, darüber müssen wir uns freuen. Das ist eine Sensation. Auch heute noch ruft Gott Menschen. Auch heute noch stehen Menschen auf und sagen, ich will mit diesem Gott leben. Grund zur Freude. Und natürlich müssen wir über richtig und falsch auch nachdenken. Aber es darf nicht die Freude erdrücken und ersticken. Dann wird es ja ganz pharisäisch. Gott ist größer als unsere eigenen Vorstellungen von richtig und falsch. Er steht da drüber, er ist ja immerhin Gott. Den Pharisäern gelingt es nicht, diesen Gott über den eigenen Vorstellungen zu sehen. Aber man kann natürlich schon auch fragen, sag mal, der Jesus, jetzt ist der Mann 38 Jahre krank, der könnte ja doch nur einen Tag warten, gell? Der könnte doch den auch am Donnerstag heilen oder am Mittwoch oder am Dienstag. Der kommt jetzt auf einen Tag jetzt mal so, aus meiner Sicht kommt es jetzt da auch nicht mehr drauf an. Nein, Jesus wählt den Sabbat. Und Jesus wird jetzt noch richtig frech. Das ist wirklich frech. Also dann wollen die da Jesus da zur Rede stellen. Und da merkt man auch, mit Pharisäern, da ist Jesus nicht sehr empathisch, barmherzig und liebevoll und freundlich. Der wiederholt nicht, was sie gesagt haben, habe ich dich richtig verstanden? Du bist also der Meinung und so weiter und salbt da rum, sondern der provoziert die aufs Ärgste. Ich weiß nicht, ob das ein guter Umgang ist mit dem eigenen Innenpharisäer, aber vielleicht schon. Vielleicht sollte man mit dem auch nicht diskutieren, sondern klar bleiben. Jesus aber sagte zu ihnen, mein Vater ist ständig am Werk und deshalb bin ich es auch. Das ist so die Begründung. Ja, der Gott, der schafft ja auch immer, 7 Tage die Woche. Dann kann es ich ja auch machen. Wenn Gott 7 Tage die Woche schafft, schaffe ich auch 7 Tage die Woche. Das ist seine Begründung dafür, dass er am Sabbat heilt. Und da haut es denen natürlich den Vogel raus. Die Bibel lehrt ganz klar, dass wenn Gott sich auch nur eine Sekunde zurückziehen würde, dann gäbe es ja nichts mehr. Da würde die Erde in sich zusammenfallen, da wäre vorbei. Gott hält alles Leben am Leben. Er hält alles am Laufen. Wenn er nur einen Moment aufhören würde, wäre alles weg. Gott arbeitet 7 Tage die Woche, sagt Jesus. Also mache ich es auch. Der Umkehrschluss ist jetzt übrigens nicht zulässig. Es gibt hier auch Leute, die 7 Tage die Woche arbeiten. Das weiß ich zufällig. Ihr dürft hier nicht sagen, ja, mein Vater arbeitet 7 Tage die Woche, ich mache das auch. Und euch dann noch wieder Messias fühlen da drin. Für uns gilt, 6 Tage arbeiten und ein Tag ruhen. So machen wir Gott Freude. Das ist ausschließlich für Jesus gedacht, diese Aussage. Und nicht für Workaholics, die 7 Tage die Woche arbeiten. Aber damit sagt Jesus natürlich, ja, wenn der Gott das macht, und der ist schon mein Vater, und ich mache es genauso, damit sagt er, ich bin Gott. Ich bin Gott. Klare Aussage. Und das ist im Johannesevangelium ganz wichtig. Da kommt es immer raus, dass Jesus Gott ist. Daraufhin waren sie noch fester entschlossen, ihn zu töten. Denn Jesus setzte nicht nur die Sabbatvorschriften außer Kraft, er behauptete sogar, dass Gott sein Vater sei und stellte sich so mit Gott auf eine Stufe. Also ganz klar. Und das geht gar nicht. Das geht gar nicht, dass da einer sagt, er ist wie Gott. Für die Pharisäer, die haben den Namen Gottes nicht ausgesprochen. Der war ihnen zu heilig. Die haben den umschrieben. Das ist zu groß, zu heilig. Und jetzt kommt der da und sagt, ja, wenn der 7 Tage, mache ich auch 7 Tage, ich bin wie der. Geht gar nicht. Und deshalb war klar, der muss weg. Blasphemie, Gotteslästerung, der muss sterben. Gibt es ja heute auch noch solche radikalen Strömungen. Also so hat sich Jesus innerhalb kürzester Zeit alle frommen Pharisäer gegen sich aufgebracht. Hätte er anders machen können, aber er wollte es nicht. Ich glaube, er hat diesen Konflikt auch gesucht. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Predigttext. Das ist nämlich dann die Kritik von Jesus an den Pharisäern. Und tatsächlich haben wir heute einen durchweg negativen Ansatz in diesem Gottesdienst. Ich hoffe, ihr gesteht uns das zu, mir das zu, als Ausnahme. Aber so steht es halt nun mal in der Bibel. Also Jesus lobt die nicht, sondern er kritisiert sie nur. Und wir können aus dieser Kritik für uns lernen, wie es uns gelingen kann, nicht in so eine falsche, in so eine gesetzliche, in so eine pharisäische Frömmigkeit hineinzugeraten. Also, Jesus hat 4 Kritikpunkte. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Sein Hauptkritikpunkt oder Kritik, das sind richtige Vorwürfe, die der da macht, an den Pharisäern, bezieht sich auf ihren Umgang mit der Schrift. Und da kann sich jeder selber prüfen, wo er da steht. Ich muss mich da prüfen an der Stelle. Ein falsches Verständnis der Schrift. Johannes 5, 39, dort sagt Jesus, ihr, also die Juden, führenden Männer, Pharisäer, Gesetzeslehrer, also die da so abgehen, weil er jemand geheilt hat und die sich überhaupt nicht freuen können, sondern die da völlig ausrasten und ihn jetzt töten wollen, nur weil er jemand am Sabbat geheilt hat. Ihr forscht doch in den heiligen Schriften. Jetzt Achtung, Heiligen Schrift. Zu der Zeit bezieht sich das natürlich ausschließlich auf die Schriften der Juden, also das Gesetz und die Propheten. Ich meine, wir können das auf die gesamte Bibel heute so anwenden. Ihr forscht doch in den Heiligen Schriften und seid überzeugt, in ihnen das ewige Leben zu finden. Doch gerade sie, also die Heiligen Schriften, weisen auf mich hin. Aber ihr seid nicht bereit, zu mir zu kommen und so das ewige Leben zu haben. So bei Johannes, da geht es immer ein bisschen so verschachtelt. Vielleicht hat Jesus das tatsächlich ein bisschen klarer gesagt, aber er schreibt es halt so auf. Thema hier, das ewige Leben, ewiges Leben, das ist natürlich ein Begriff, da steckt so viel drin. Für manche ist es mehr wahrscheinlich die Geschichte, ich sitze da auf irgendeiner Wolke mit einer Harfe und klimper da ein bisschen vor mich hin. Das wäre eine arg verkürzte Sicht von ewigem Leben. Ewiges Leben meint das Leben in Harmonie mit Gott, mit dem Mitmensch, mit mir selber, mit der Schöpfung, mit der Natur. Der biblische Begriff da wäre Shalom. Das Leben, für das ich bestimmt sind, für das wir alle bestimmt sind, das ist der Zustand, den es hier mal gab auf der Erde. Den wird Gott ganz am Ende wiederherstellen. Aber Johannes sagt ganz eindeutig in seinem Evangelium, oder lässt es Jesus sagen, dass dieses ewige Leben jetzt schon beginnt. Also wenn ein Mensch zu Jesus kommt, dann beginnt dieses neue Leben jetzt. Ein bisschen was vom Himmel beginnt jetzt. Das kann man nicht nur auf die Ewigkeit abschieben oder auf die Zeit nach dem Tod da irgendwie abdelegieren, das kommt dann irgendwann. Das beginnt jetzt. Jetzt beginnt dieses neue Leben in einer neuen Qualität und nach dem Tod, nach unserem Tod bzw. dem Wiederkommen von Jesus, wird es dann vollendet werden. Da leben wir dann in vollkommener Harmonie, in vollkommenem Shalom mit Gott, mit unseren Mitmenschen, mit uns selbst, mit der Umwelt auf diesem Planeten. Das Ganze geht jetzt los, so lehrt Johannes das. Und ihr forscht in den Schriften, sagt er, ihr forscht in dem Alten Testament, in den Gesetzen und in den Propheten, um das ewige Leben zu finden. Das ist ja grundsätzlich eine gute Sache, Schriftforschung. Das macht ja Sinn, in der Bibel nachzuforschen, um das ewige Leben zu finden. Aber dann sagt er, die Schrift hat eigentlich ein anderes Ziel. Die Schrift weist auf mich hin. Die weist auf mich, also auf Jesus, auf den Messias, auf den Gesandten Gottes hin. Und bei mir gibt es das Leben. Für Johannes ist ganz klar, bei Jesus gibt es das Leben, nicht in der Schrift. Also der Auferstandene schenkt das ewige Leben. Und das leuchtet ja irgendwie auch ein. Der, der auferstanden ist, der tot war und wieder lebendig wurde, bei dem gibt es das ewige Leben, gibt es dieses neue Leben, das jetzt beginnt und dann im Himmel vollendet sein wird oder in dem Leben nach dem Leben. Komm zu Jesus, um dieses ewige Leben zu haben. Das wäre die Botschaft. Durch die Schrift allein bekommt keiner das ewige Leben. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Bei Jesus, bei der Person Jesus Christus, dort gibt es das ewige Leben. Und zwar nur dort, nicht in der Schrift. Die Schrift weist auf diesen Jesus hin, aber die Schrift schenkt nicht das ewige Leben. Und die Pharisäer, die gehen den ersten Schritt. Sie forschen, das ist ein guter Schritt. Aber sie können nicht diesen Jesus in den Schriften erkennen, beziehungsweise sie können ihn vielleicht erkennen, aber sind nicht bereit, zu diesem Jesus zu gehen. Und die Einladung wäre dieses ewige Leben. Wo bekommt man dieses ewige Leben? Jesus sagt es ganz eindeutig, bei mir. Ich bin das Leben, der Weg zum Vater und so weiter. Das kennt ihr vielleicht, diesen Vers. Das ewige Leben gibt es bei Jesus Christus, bei Jesus, kommt zu Jesus, um dieses neue Leben zu haben. Das bezeugt uns die Schrift ganz eindeutig. Und das war auch der Anspruch von Jesus. Und er sagt, liebe Leute, ihr lest in der Schrift, sucht das ewige Leben. Das ewige Leben gibt es bei mir. Was es in der Schrift gibt, sind die Hinweise auf mich. Und ich, sagt Jesus, bin der Auferstandene. Ich bin ja bereits in diesem ewigen Leben. Kommt doch zu mir. Um dieses ewige Leben, dieses neue Leben, dieses Shalom-Leben, dieses Leben in Harmonie und Frieden zu empfangen. Also wenn man das weiterdenkt hier nochmal, dann kann man sagen, Jesus ist der Weg zum Leben und die Bibel der Weg zu Jesus. Jetzt sind wir hier im Johannesevangelium. Das Neue Testament hat auch noch ein paar andere Facetten für den Umgang mit der Bibel und wie man die Bibel sehen kann. Aber für Johannes ist die Sache ganz eindeutig. Er sagt, verkürzt gesagt, die Bibel ist nicht Jesus, sondern Jesus ist Jesus. Und die Bibel dient dazu, Jesus zu bezeugen. Ich weiß nicht, ob der Unterschied euch einleuchtet. Also wenn man sagt, die Bibel ist der Hinweis auf Jesus, die Bibel ist das Schild, hier haben wir ein Schild, dieses Schild führt zu Jesus. Die Bibel ist nicht Jesus, sondern der Hinweis auf Jesus. Und das ist ein Unterschied, das ist ein großer Unterschied. Und die Einladung wäre an uns alle, die Bibel zu lesen, in der Schrift zu forschen. Aber nicht um des Forschens willen, sondern um des Auferstandenen willen, um Jesus zu begegnen. Bibel lesen ist deshalb immer auch Gebet, ist immer auch Gebet. Gell? Und wenn das Bibellesen nicht dazu führt, dass es mich mit der Person Jesus Christus verbindet, dass es mich der Person Jesus Christus näher bringt, ich würde mal sagen, dann kann man es auch bleiben lassen. Weil dann zieht man völlig am Ziel vorbei. Dann ist man auf dem pharisäischen Weg. Jetzt will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich meine, dass das auch der Hauptunterschied oder einer der Unterschiede wäre zum Islam. Da geht man ja oft her, und das habe ich bei einem Vortrag gehört, das ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen, und wir vergleichen die Bibel mit dem Koran, weil das irgendwie so, und Jesus mit Mohammed, aber das funktioniert ja gar nicht. Und speziell bei Johannes, was ist die vollkommene Offenbarung Gottes? Die ist Jesus Christus. Und die Schrift ist der Zeuge von der vollkommenen Offenbarung Gottes, also von Jesus Christus. Im Islam ist, soweit ich weiß, genau andersrum. Dort ist die vollkommene Offenbarung der Koran und der Prophet ist der Zeuge für die vollkommene Offenbarung Gottes. Also wenn man das vergleichen wollte, müsste man eigentlich Jesus mit dem Koran und die Bibel mit Mohammed vergleichen. Aber da wird es schwierig. Tolle Erkenntnis, aber irgendwie bringt es jetzt halt auch nichts. Also, aber irgendwie war ich schon stolz. Das hat mir total eingeleuchtet. Macht absolut Sinn. Also es geht darum, die Schrift, ihr habt mich gerade alles so angeschaut und ich wusste nicht mehr, was ich sagen soll. Also das rechte Verständnis der Schrift, das ist der Vorwurf hier. Die Bibel ist nicht Jesus, die Bibel ist der Zeuge für und von Jesus. Und alles Bibellesen, Ziel von allem Bibellesen ist, diesem Auferstandenen zu begegnen, sich auf diesen Auferstandenen auszurichten, in die Beziehung zu diesem Auferstandenen zu kommen. Ansonsten bringt es nichts. Oder wird es vielleicht sogar noch gefährlich, wenn man dann hergeht und irgendwelche Gesetze aufstellt und meint, alles zu wissen. Also das war der erste Vorwurf. Der zweite Vorwurf, den Jesus macht, dass er sagt, ihr wollt von Menschen geehrt werden. Das sagt er so indirekt. Jesus sagt, ich bin nicht darauf aus, von Menschen geehrt zu werden. Was für eine Aussage. Ich bin nicht darauf aus, von Menschen geehrt zu werden. Was für ein Herr, was für ein Gott, der nicht darauf aus ist, geehrt zu werden von Menschen. Wisst ihr, Menschen sind anders. Ich habe ja einen dabei, der zum Beispiel, das ist ja nur symbolisch für viele andere, Menschen wollen von Menschen geehrt werden. Pharisäer wollen von Menschen geehrt werden und ich will auch von Menschen geehrt werden. Tut mir leid, es ist so. Das Ziel von Jesus ist nicht der Applaus. Manchmal geht es mir so, wenn ich dann so Sprüche höre oder so Sätze, die alle ihre Berechtigung haben, Gott will nur, dass wir ihn anbeten, Gott, das Ziel des Lebens ist Anbetung, da denke ich, ja sag mal, ist Gott wie dieser Kim? Ist das Wesen von Gott, dass er am Ende will, dass alle nur noch Hurra rufen und Halleluja rufen und ihn anbeten? Und dann spüre ich, da kommt dann sowas zwischen mich und Gott. Ich denke, also ich weiß auch nicht. Jesus freut sich drüber, wenn wir ihm die Ehre geben. Aber das Ziel ist nicht der Applaus und er ist nicht darauf aus, von Menschen geehrt zu werden. Er braucht es nicht für sein Ego. Er braucht es nicht, um sich wichtig zu fühlen. Er braucht es nicht, um sich als Gott oder als Herr zu fühlen. Und das ist ein Riesenunterschied. Das ist ein Riesenunterschied. Das macht ihn wahrhaft frei. Das macht ihn wahrhaft frei und unabhängig. Nicht darauf aus sein, von Menschen geehrt zu werden. Im Gegensatz zu diesen Pharisäern, im Gegensatz zu allen anderen Menschen. Kein Mensch kann unabhängig vom Applaus anderer agieren. So sind wir gemacht. Das ist ja auch nicht grundsätzlich nicht mal so schlimm oder verwerflich. Das gehört zu unserem Menschsein dazu. Aber Jesus geht da einen Schritt weiter und sagt, ich brauche das nicht, das ist nicht mein Ziel. Ich will nicht gelobt werden. Und in der Konsequenz, hier Isenheim Altar, schon ein berühmtes Bild, hat es genau zu diesem Leiden geführt. Und das Leiden war freiwillig. freiwillig, eine freiwillige Entscheidung. Ich gehe diesen Weg, ich lasse mich verspotten, ich lasse mich vernichten, ich lasse mich zerquetschen, ich lasse mich zerstechen, ich lasse mich kaputt machen. Freiwillig. Ich bin nicht darauf aus, von Menschen geehrt zu werden. Ich tue alles, was ich tue, im Auftrag des Vaters, sagt Jesus. Also der Jesus, der teilt das schon aus. Rechte Schriftverständnis, Ziel der Schrift, Jesus dem Auferstandenen zu begegnen. Nicht von Menschen geehrt werden wollen. Und dann macht er gerade schon weiter. Und dann sagt er, außerdem kenne ich euch. Ich weiß, dass in euren Herzen keine Liebe zu Gott ist. Ich kenne euch. Ich weiß, dass in euren Herzen keine Liebe zu Gott ist. Boah, das ist ein Vorwurf. Und eine Aussage. Und hier stützt er sich übrigens auf die Schrift. Also hier, die haben ja die Bibel gekannt, in- und auswendig. Und die wussten, das Gebot im Alten Testament war, dass wir Gott lieben sollen. Dass es darum geht, Gott zu lieben. Hier mal aus dem Matthäusevangelium, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot, sagt Jesus. Und dann hängt er noch das zweite an, das Gebot der Nächstenliebe. Das sagt Jesus, das ist gleich wichtig. Aber was ist für Jesus die Mitte? Die Mitte des Lebens, die Mitte des Glaubens, das Allerwichtigste, das Allerwichtigste. Dass wir Gott lieben. Das ist die Mitte, das Zentrum, das Herz von allem, was wir tun, dass wir Gott lieben. Eine Liebesbeziehung mit Gott führen. Da kann man jetzt viel drüber sagen und wir sollen mit Geboten und wieder, da gibt es viele Zusammenhänge. Aber ich glaube tatsächlich, ganz im Kern, ganz in der Mitte des christlichen Glaubens steht eine Liebesbeziehung von mir und Gott. Eine intime Liebesbeziehung zwischen mir und Gott. Das ist die Mitte, das absolute Zentrum. Und alles andere wächst wie in konzentrischen Kreisen drumherum. Gebote halten, den Nächsten lieben und so weiter. Das alles wächst drumherum. Aber die Mitte, die Quelle, vielleicht auch die höchste Ressource, um dieses Leben zu bewältigen, ist die Liebe zu Gott. Die Liebe von Gott, die ist gesichert. Die Liebe zu Gott, das ist mein Auftrag. Das ist meine Aufgabe hier. Manche würden sogar sagen, das ist unsere einzigste Berufung. Bei dem Schweden Magnus Malm habe ich das gelesen. Es gibt ja im christlichen Bereich, dass man sagt, ich habe Berufungen. Es gibt die Berufung für was weiß ich, Predigtdienst, Berufung für Lobpreis, Berufung für Nordkorea, für Südkorea, Berufung, Bäume zu pflanzen und so weiter. Die einzigste Berufung, die wir haben, ist, Gott zu lieben. In einer Liebesbeziehung mit Gott zu leben. Aber das mit dieser Liebesbeziehung ist eben so, das ist ein Geheimnis. Und das hat was mit Intimität zu tun. Und es fällt mir schwer, darüber zu reden, oder eigentlich will ich das auch gar nicht. Genauso wenig, wie ich über die Geheimnisse, die ich mit meiner Frau habe, hier reden will. Das gehört in diese Beziehung und da soll es auch bleiben. Und genauso ist es mit Gott. Für mich war es eine Schlüsselerfahrung auf meinem geistlichen Weg, die Tagebücher zu lesen, als junger Mann, als 18-jähriger, 19-jähriger Mann, habe ich diese Bücher hier gelesen, Jean Plussard, Mein Leben bei den Tuareg, ein Mönchsmissionar, der auf den Spuren von Charles de Foucault nach Nordafrika ist, um dort bei diesen Tuaregs zu leben, als Missionar. Und das sind seine Tagebücher. Und in diesen Tagebüchern beschreibt er eigentlich nur seine Liebe zu Gott, seinen Wunsch, diesem Gott zu gefallen. Seine Erfahrung, das ist im Grunde ein ganz intimer Bericht von dem, was er mit Gott erlebt, wie er diese Beziehung zu Gott lebt. Nicht, wie viel da jetzt er da, was weiß ich was, gegründet hat und Kirchen gebaut oder so Zeug, sondern nur diese ganz intime Beziehung zwischen ihm und Gott. Und ich habe das gelesen und gedacht, ja, das will ich auch. Das will ich zur Mitte meines Lebens machen. Nicht das, was ich tue, nicht das, was man sieht, nicht das, was man hört, sondern diese ganz persönliche Beziehung zu Gott, diese intime Beziehung. Ich will alles mit diesem Gott teilen. Ich will mich diesem Gott verschenken. Ich will mich von diesem Gott verzehren lassen. Ich will mich ganz in diese Liebe hineingeben. Ich rede da nicht so oft drüber und ich will da auch nicht so oft drüber reden. Aber ich meine, das ist die Mitte von allem. Und ich spüre gleichzeitig, dass das auch Das ist, was mich trägt und hält, speziell in Schwierigkeiten und Herausforderungen. Diese Liebe zu Gott, diese Liebesbeziehung mit Gott. Und da sagt Jesus, ich weiß, dass in euren Herzen keine Liebe zu Gott ist. Ich meine, es ist nie zu spät, mit so einer Liebesbeziehung anzufangen. Liebe kann wachsen, Liebe muss wachsen. Und man kann jederzeit damit beginnen. Und Jesus lädt die Pharisäer auch ein, das zu tun. Und wir haben auch Beispiele von Pharisäern. Ich denke da zum Beispiel an den Nikodemus, der sich auf den Weg macht, eine Liebesbeziehung zu Gott zu machen. Es ist nie zu spät. Und vielleicht sagst du, Dan, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Du laberst da irgendwas, das hört sich gut an, das hört sich richtig an. Aber ich habe keine Ahnung. Es ist nie zu spät, damit zu beginnen. Sich in diese Liebe Gottes hineinzugeben, sich lieben zu lassen und Gott zu lieben. Formen zu finden, persönliche Formen, intime Formen, Beziehung zu Gott zu leben. Muss kein anderer davon irgendwas mitbekommen. Zeit nur zwischen mir und Gott. So, und dann kommt nochmal, denn Jesus ist noch nicht fertig, der hat da ordentlich Fuß. Dann sagt er weiter, wie könntet ihr denn auch zum Glauben an mich kommen? Also, das ist schon eine rhetorische Frage. Ihr könnt nicht zum Glauben an mich kommen, weil ihr legt ja nur Wert darauf, einer vom anderen bestätigt zu werden. Aber die Anerkennung bei Gott, den einen, zu dem ihr euch bekennt, die sucht ihr nicht. Puh, das ist auch ein hartes Wort. Also er sagt, ihr bestätigt euch gegenseitig. Ihr klopft euch gegenseitig auf die Schultern. Und ihr wollt gegenseitig auch euch auf die Schultern klopfen. Und ihr lebt aus dieser gegenseitigen Anerkennung. So sehr, dass ihr die Anerkennung Gottes gar nicht mehr sucht. Die spielt da gar keine Rolle mehr, der Gott. Ihr braucht es ja auch gar nicht, weil ihr euch gegenseitig so viel lobt und so viel anerkennt. Da braucht ihr ja die Anerkennung Gottes gar nicht mehr. Seid ihr so mit euch selber beschäftigt. Und das hat mich schon beschäftigt, natürlich speziell in der Predigtvorbereitung. Die Hauptfragen während der Predigtvorbereitung sind für mich leider nicht, ja, was denkt Gott, sondern was denken die? Und ich weiß zum Beispiel, ja, über Haustiere darf man gar nichts sagen, weil dann wird es da und da schwierig. Und wenn ich das sage, dann wird es da und da schwierig. Und wenn ich das Thema und dann am Ende, da kommt nur noch Soße dabei raus, weil ich will es ja jedem recht machen. Daniel auf der Suche nach Anerkennung. Das kommt dann am Ende dabei raus. Die richtige Frage wäre nicht, werde ich mit dieser Predigt geliebt und bekomme ich da Anerkennung? Die richtige Frage ist, was denkt Gott drüber? Was denkt Gott drüber? Ich glaube, das ist auch eine gute Frage für die Zeit abends im Bett, kurz vorm Einschlafen. Eine gute Frage, nochmal zu überlegen, was denkt eigentlich Gott über meinen Tag? Was denkt Gott über den Tag, über meinen Umgang mit meinen Vorgesetzten, mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Freunden, mit meiner Ehefrau? Wie beurteilt Gott diesen Tag? Nicht, wie beurteile ich den? Bin ich jetzt zufrieden, habe dreimal Schnitzel mit Pommes gegessen, war ein super Tag und nur zwei halbe dazu, sondern wie beurteilt Gott diesen Tag? Was denkt er über diesen Tag? Das wäre die richtige Frage. Nicht, dass wir uns loslösen sollen von der Anerkennung anderer. Wir sind immer soziale Wesen und das ist auch gut so. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die sich für Gott in die Luft sprengen und sagen, ja, das will Gott, damit mache ich, ich suche die Anerkennung Gottes und bringe nur 10 oder 20 oder 30 andere um. Und da merkt man, dass das auch eine Sackgasse sein kann. Da kann man sich auch völlig in was verrennen. Wir sind auch davon abhängig, dass wir miteinander leben und dass wir aufeinander hören. Aber am Ende zählt eben doch die Frage, habe ich Gott die Ehre gegeben oder nicht mit diesem Tag? Darauf kommt zum Ende an. Denn die Frage bedeutet mir die Anerkennung meiner frommen Mitmenschen mehr als die Anerkennung Gottes. Und die Einladung wäre natürlich, das wäre der nicht-pharisäische Weg, die Anerkennung Gottes zu suchen und nicht die Anerkennung meiner frommen oder nicht frommen Mitmenschen. Die Gefahr nämlich bei dem Ganzen ist immer, dass so eine Art selbstregulierende Systeme entstehen. Und da sind wir auch voll gefährdet, würde ich jetzt mal sagen, als Gemeinde. Dass man ein System hat von Leuten, die sich alle gegenseitig toll finden und die sich alle quasi im Kreis hintereinander stehen und alle klopfen sich auf die Schulter. Und so geht es die ganze Zeit. Alle sind ganz toll. Aber was der da oben macht, das spielt eigentlich gar keine Rolle, weil wir sind ja so toll. Wir sind ja nur mit uns selber beschäftigt. Deshalb ist es wichtig, nach oben zu blicken. Ich freue mich natürlich immer über jeden, der mir auf die Schulter klopft. Aber die Frage ist, sieht Gott das auch so? Sich an ihm auszurichten, sich immer neu an ihm auszurichten. Sonst kann das eine gefährliche, ja eine pharisäische Richtung einnehmen. So, die Konsequenzen für uns und gegen den Pharisäer in uns. Im Grunde habe ich schon alles gesagt. Die Einladung wäre, hier habe ich es zusammengefasst, die Bibel als Wegweiser zu lesen. Die Bibel zu lesen und zu nehmen, um Jesus kennenzulernen. Um Jesus kennenzulernen. Zu sagen, dieses Buch, dieses Wort eröffnet mir jetzt die Chance, ganz persönlich mit diesem Gott unterwegs zu sein. Ihn zu hören, ihn zu spüren, ihm nahe zu sein. Die Einladung wäre, zu Jesus, dem Auferstandenen, zu kommen, um das ewige Leben zu haben. Er hat das ewige Leben. Und er lädt jeden ein, zu ihm zu kommen. Zu den Pharisäern sagt er, ihr kommt nicht, kommt doch zu mir. Kommt doch zu mir, um das ewige Leben zu haben. Mehr ist nicht nötig, als zu kommen, als zu Jesus zu kommen, um das ewige Leben zu haben. Blick nach oben, suche Gottes Anerkennung und Bestätigung vor der Bestätigung durch die Menschen. Bestätigung durch die Menschen ist okay, aber davor steht die Bestätigung und die Anerkennung Gottes. Und von ganzem Herzen, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit deinem ganzen Verstand. Gott segne euch auf diesem Weg. Amen.
Gnade, Erbarmen und Frieden werden mit uns sein von Gott, dem Vater, und von Jesus Christus, dem Sohn, sodass wir auch untereinander in Wahrheit und in der Liebe verbunden bleiben. Ja, das spreche ich euch jetzt einfach zu für die kommende Woche, dass ihr in Liebe und in Wahrheit zu Gott und zu euren Mitmenschen seid. Amen.